Die Europäische Union will den Druck auf Russland erhöhen, so die Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel. Die Ukraine bekommt mehr Munition, es soll weitere Sanktionen geben, die Slowakei schickt die ersten Kampfjets. Es wird Einigkeit demonstriert, aber Ungarn schert erneut aus, verweigert Schweden die Zustimmung zum NATO-Beitritt und würde Putin trotz Strafbefehl des Internationalen Gerichtshofs nicht verhaften. EU-Gipfel in Brüssel. Wie stark ist die Solidarität mit der Ukraine? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Die Europäische Union ist geeint, handelt gemeinsam und solidarisch. Das ist etwas, was Putin niemals im Blick hatte, dass die Unterstützung für die Ukraine so geschlossen funktioniert und auch so lange. Und wir sind auch vorbereitet darauf, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das tatsächlich notwendig sein wird.
So lange wie notwendig. Der Bundeskanzler am Mittag in Brüssel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde. Reden wir über die Europäische Union und die Ukraine mit diesen Gästen. Ich begrüße Anton Hofreiter. Er ist seit 2005 Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses. Herzlich willkommen, Elmar Brok von der CDU. Fast 40 Jahre war er Mitglied des Europäischen Parlaments, auch sehr lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herzlich willkommen, Olivia Kortas. Sie ist Korrespondentin für die Ukraine bei der Zeit und hat selbst polnische Wurzeln. Und ich begrüße Isabel Hoffmann. Sie ist Leiterin des europäischen Meinungsforschungsprojekts EU-Pinions der Bertelsmann Stiftung. Herr Hofreiter, der Bundeskanzler sagt, Europa steht zusammen, so lange wie notwendig, so geschlossen. Ist die Europäische Union wirklich so einig, wie der Kanzler da proklamiert?
Die Europäische Union ist zumindest deutlich einiger, als Putin das erwartet hat. Das stimmt auf alle Fälle. Wir haben natürlich das Problem mit Orbán, wir haben das Problem mit Ungarn. Wir haben auch das Problem, dass wir die Ukraine nicht ausreichend mit Munition und so traurig es ist, immer wieder über dieses Thema sprechen zu müssen, aber es ist halt Krieg, nicht Waffen unterstützen, was einfach notwendig wäre. Aber es ist trotzdem, das muss man ganz klar sagen, viel, viel besser, als Putin das erwartet hat und als man es bei den Schwierigkeiten, die es in Europa gibt, zum Teil auch erwarten hätte können.
Mhm. Herr Brok, sehen Sie es ähnlich positiv? Und ist das, wenn Herr Hofreiter sagt, und Herr Scholz hat das heute auch gesagt, es ist anders, als Putin das erwartet hat, aber reicht das, ja, um Putin zu stoppen?
Es reicht noch nicht aus. Es muss, die Grundlage stimmt. Und wenn wir uns so einig schon im Dezember 2021 gezeigt hätten, hätte es den Krieg vielleicht gar nicht gegeben, weil das Abschreckung genug gewesen wäre. Aber ich glaube, dass wir sehr stark noch nachlegen müssen. Wenn man Panzerhaubitzen liefert, aber vergisst, die Munition und die Ersatzteile zu bestellen, dann macht man offensichtlich einen Fehler in deutscher Politik. Deswegen muss man jetzt die Ersatzlieferung machen und dass jetzt Europa versucht zu helfen, beispielsweise durch gemeinsamen Einkauf von Munition, ist ein wichtiger Ansatz, dass bestimmte Dinge besser europäisch geregelt werden können. Das ist wie bei der Impfen. Bei den Impfstoffen gemeinsam beschaffen, dadurch bessere Preise bekommen, schneller sein zu können. Das geht auch jetzt hier und wir müssen erkennen, dass manche Dinge eben nicht mehr national geht. In Berlin wird viel über deutsche Führung geredet und zu wenig über europäische Maßnahmen nachgedacht.
Mhm. Das stimmt, aber es kann trotzdem keine Ausrede sein, dass wir die ersten Panzerhaubitzen im Juni oder Juli geliefert haben und bis jetzt noch nichts nachbestellt haben. Das geht einfach so nicht.
Ja, ich würde gerne Frau Kortas dazu fragen, wie nimmt man das in der Ukraine wahr? Wie nimmt man wahr die Unterstützung der EU, die ja so, wie wenn man den Kanzler hört, so geschlossen und einig ist?
Die Unterstützung wird wahrgenommen. An der Front kommen die Waffensysteme natürlich an. Und jeder, mit dem man spricht, wird sagen, wir brauchen mehr davon und vielen Dank dafür. Aber es fehlt an allen Ecken und Kanten. Es fehlt vor allem Munition. Und dass wir jetzt sagen, wir unterstützen die Ukraine seit langem, wir unterstützen die Ukraine vor allem langsam. Also diese Frage über Munitionsproduktion in Europa, im Westen, hätte schon vor einem Jahr besprochen werden müssen und nicht jetzt.
Mhm. Ja. Es dauert lange, sagen Sie, Frau Hoffmann. Wie ist denn die Zustimmung jetzt nach über einem Jahr Krieg? Die Waffen werden weiter geliefert, aber es mehren sich ja auch Stimmen, die sagen, wir müssen doch mehr auf Verhandlungen, auf Diplomatie setzen. Wie sagen Sie es, wenn aus Ihren Daten, die Sie erheben?
Ja, wir schauen uns ja alle 3 Monate an, wie die Europäer zu den wichtigen Themen der Zeit stehen. Und da war natürlich das dominierende Thema der Krieg in der Ukraine. Und da sehen wir, dass direkt nach dem Beginn des Angriffskriegs die Unterstützung in einem sehr, sehr hohen Maße da war. Und dann ist ja immer die Frage, wie entwickelt sich das über die Zeit? Es gibt ja auch Gewöhnungseffekte. Und man hat gesehen, dass es sich ein bisschen nach unten angepasst hat, aber nicht sehr viel. Und es hat sich eher stabilisiert auf einem hohen Niveau, würde ich sagen.
Also das ist durchaus positiv, also das auch im Punkto Waffenlieferung?
Ja, das ist natürlich, also zwei Bereiche. Der eine Bereich ist sozusagen die Frage der Werte. Ne? Reden wir über gemeinsame Werte? Verstehen die Europäer, worum es hier sozusagen im Kern geht? Also diese Sätze, die Ukrainer verteidigen nicht nur ihre eigene Freiheit und Wohlstand, sondern auch die unsere. Ne? Wie wird das eigentlich mitgetragen? Zu einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, auf dieser Ebene gibt es sehr viel Unterstützung. Und dann die einzelnen Maßnahmen. Da gibt es natürlich solche, die in manchen Ländern ein bisschen schwieriger sind als in anderen. Waffenlieferung ist eine. Trotzdem gibt es überall eine Mehrheit dafür.
Okay. Herr Hofreiter, diesen Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, ist das der Satz, den die EU, wo Sie sagen, den unterschreibt die EU völlig?
Ich fürchte, den unterschreibt die EU nicht völlig, aber das ist halt der entscheidende Satz. Natürlich muss man sich auch überlegen, was bedeutet in dem Zusammenhang gewinnen. Nämlich, das ist hart natürlich was Asymmetrisches. Wenn Russland den Krieg gewinnt, dann fahren russische Panzer durch Kiew. Wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, dann sind keine ukrainischen Truppen auf russischem Gebiet, weil die Ukraine will ja sozusagen, dass sich die russischen Truppen von ihrem Gebiet zurückziehen. Deswegen hast du da eine Asymmetrie drin. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass immer heißt, Diplomatie und Waffenlieferungen sind so gegensätzlich, sondern in meinen Augen sind die komplementär. Erst wenn wir die Ukraine so stark unterstützen, dass in Putins Kopf die Überzeugung wächst, dass es für ihn besser ist zu verhandeln, als den Krieg fortzusetzen. Erst dann haben in meinen Augen ernsthafte Friedensverhandlungen eine Chance. Nämlich der glaubt ja immer noch, dass er am Ende den Krieg gewinnt, weil er die Demokratien für zu verweichlicht hält, für zu schwach. Da gibt es Regierungswechsel, der hofft natürlich auf einen Regierungswechsel in der USA und all diese Dinge. Und deswegen glaubt er, dass er in der langen Strecke den Krieg gewinnt. Und solange er das glaubt, hilft es alles nicht zu sagen, wir sollen verhandeln, weil nicht so lange gibt es für ihn keinen Grund zu verhandeln. Und deshalb müssen wir die Ukraine noch stärker unterstützen.
Okay, aber man muss ja auch überlegen, wo will man eigentlich hin? Und Herr Brok, das wäre eine Frage an Sie. Wo sehen Sie die Strategie der Europäischen Union, was diesen Krieg betrifft? Gibt es eine Strategie der Europäischen Union?
Ja, ich glaube, man muss den Ausgangspunkt nehmen, nämlich was Putin will. Der Putin will ja nicht jetzt einen Waffenstillstand oder auf Dauer einen Waffenstillstand, um die heutigen eroberten Gebiete zu behaupten. Er will die gesamte Ukraine. Er will andere Bereiche noch dazu haben. Da wissen wir nicht, ob die baltischen Staaten dazugehören oder nicht. Er möchte das alte zaristische Reich errichten. Und er möchte einen Vorhof gesichert haben, eine Pufferzone, in die er Polen und andere Länder mit einbezieht, die entmilitarisiert werden sollen. Das ist halt das alte imperialistische Denken der Großmächte Europas des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dahin will er zurück und dann steht das hier an der europäischen Grenze. Und ein Teil der Mitgliedsländer der Europäischen Union sind in diesem Vorhof. Das heißt, und das hat er jetzt wiederum erklärt.
Was ist die richtige Strategie der EU, darauf zu reagieren? Sie haben es ja eben gesagt, Frau Kortes, dass wir immer eigentlich zu langsam sind.
Ja,
das ist der Eindruck aus der Ukraine,
wir liefern zu spät. Wir müssen schnell genug sein, dass die Ukraine in der Lage ist, glaubhaft das eigene Territorium zu befreien. Schluss aus bis dahin. Es darf nicht gedeutet werden können als ein Angriff auf Polen, auf Russland. Es geht nicht um Russland als Staat. Und ich glaube, wir müssen auch in dieser Frage schon deutlich machen, ein Russland, das sich an das Völkerrecht hält, an die Souveränität der Nation, die Unverletzlichkeit der Grenzen hält und nicht diese Ziele verfolgt, ist natürlich wieder ein willkommener Partner, dem man beim Aufbau helfen kann.
Es scheitert im Moment, aber Sie waren ja, ab April sind Sie fest in der Ukraine, in Kiew, haben dann auch da Ihr Büro für die Zeit, haben aber jetzt in den letzten, seit Kriegsbeginn ja sehr viel da berichtet, waren ja jetzt auch in der Nähe von Bachmut. Also jetzt im Moment fehlt es ja ganz klar an Munition. Was ist da Ihre Beobachtung?
Ich habe vergangene Woche mit Soldaten gesprochen, die eigentlich in Spezialeinheiten sind, aber trotzdem gerade in Schützengräben bei Bachmut kämpfen, weil es einfach auch nicht genügend Leute gibt, die dort in diesen Schützengräben gerade kämpfen können. Also die Ukraine hat auch enorme Probleme, Soldaten zu finden, die dort nachrücken. Und das ist eben ein Problem für das ganze Land, ne, weil das Land einfach viel weniger Menschen hat, viel weniger Einwohner hat. Das heißt, ein Spiel auf Zeit können wir uns eigentlich nicht leisten, wenn wir sagen, dass wir die Ukraine unterstützen möchten. Und die Ukraine hat ja definiert, was die Ziele sind, also was ein Gewinn sein wird. Und wir werden nicht müde zu betonen, auch im Westen Europas, dass wir die Ukraine die Ziele definieren lassen. Ja? Und die Ziele sind, das Staatsgebiet so zurückzubekommen, wie es war, bevor Russland diesen Krieg gestartet hat, schon 2014. Und dann müssen wir auch liefern, wenn wir sagen, wir unterstützen dieses Land, bis es seine Kriegsziele oder einen Frieden erreicht hat, dann müssen wir auch schnell sein. Mhm. Weil Putin spielt auf Zeit und kann das auch machen, produziert Waffen nach, Munition nach, und der Westen produziert nicht nach. Ja? Also wir haben gerade unsere Depots, die leer werden, die leeren sich ständig. Und die EU-Staaten haben sich jetzt geeinigt darauf, 1 Million Granaten zu liefern, Artilleriegranaten. Das reicht ungefähr momentan für 6 Monate, 7 Monate. Mhm. Und trotzdem spart die Ukraine ständig. Also ich habe mit diesen Soldaten gesprochen, die zu mir sagten, sie wüssten, was sie jetzt strategisch zu tun hätten, aber sie haben die Munition nicht. Das heißt, sie fahren irgendwo hin, kennen das Ziel, und können dann nur halb beschießen und müssen dann wieder zurückfahren. So, und das
also
ist
immer ein riesiges Problem. Eine Reaktion auf etwas, anstatt eine längerfristige Strategie im Blick zu haben. Frau Hoffmann, wie würden Sie das sehen, wenn Sie sehen, wie die Europäische Union in diesem Fall agiert? Gibt's da? Erkennen Sie eine Strategie, dass man sagt, da wollen wir hin und das verfolgen wir über die Monate?
Was die EU insgesamt betrifft, ist Einigkeit sozusagen nach außen zu signalisieren, das allerwichtigste Ziel zurzeit, die Prozesse nach innen so zu organisieren, dass sie Ergebnisse zeitigen. Da ist man ja auch sehr stolz auf das, was man schon vorzuweisen hat. Man kann immer darüber diskutieren, ob das nun genügend ist oder ungenügend. Ich denke, das ist eine Frage der Perspektiven. Es ist sicherlich richtig, was Frau Kotters sagt. Das hört man ja auch aus allen Richtungen. Aber ich glaube sozusagen die Frage auch, was ist das Endziel oder was sollte die Strategie der Union sein? Das wird ja auch extra offen gelassen, weil man das gar nicht definieren will, weil man ja auch immer wieder sagt, die Ukraine muss das selbst wissen, die Ukraine müssen das selbst wissen, wie sie am Ende einen Sieg oder ein Endziel für sich definieren. Ja? Und das nimmt ja schon qua Aussage die Möglichkeit einer eigenen Festlegung.
Aber ich würde mal so sagen, ich finde ehrlich gesagt, dass die Europäische Union, die Kommission, es deutlich besser macht als viele Mitgliedstaaten. Die Kommission bemüht sich und als Parlament um eine starke Haltung, um eine hohe Einigkeit unter den Mitgliedstaaten. Das Problem ist, die EU-Kommission und Europa hat ja keine eigene Armee, kein eigenes Militär. Im Grunde müssten die Mitgliedstaaten mehr liefern. Und ich meine, es ist schön, dass Deutschland jetzt 18 liefert von den Leopard 2. Es ist schön, dass Polen 14 liefert. Aber es sind halt zu geringe Stückzahlen, sowohl beim Material als auch eben gerade angesprochen bei der Munition. Und das kann die EU als solches allein, oder die EU nicht machen, solange die Mitgliedstaaten das nicht machen. Und da müssen gerade die großen Mitgliedstaaten müssen da halt einfach nochmal deutlich nachlegen. Auch Großbritannien, obwohl es viel tut und wir tun, müssen halt mal deutlich nachlegen. Nämlich, ist ja bereits angesprochen worden, in Russland werden gigantische Mengen produziert, über Hongkong werden große Mengen von elektronischen Bauteilen nach Russland geschmuggelt, was der russischen Rüstungsindustrie hilft. Mhm. Es sterben jeden Tag massenhaft Soldaten und der Krieg wird nicht zu Ende gehen, habe ich schon gesagt, solange Putin glaubt, dass er gewinnt. Und deshalb, um in die Vorhand zu kommen, müssen die europäischen Staaten mehr tun. Auch Deutschland muss da deutlich mehr noch tun.
Und ich glaube, die deutsche Rolle sollte viel, viel stärker sein, als sie momentan ist. Man sieht ja momentan in Frankreich, Frankreich beschäftigt sich mit sich selbst und viele europäische Mitgliedsländer beschäftigen sich momentan mit innenpolitischen Problemen. Und wenn Deutschland jetzt in diesem Moment eine stärkere Führungsrolle einnehmen würde, dann wäre das wieder ein Hervorheben der Dringlichkeit dieses Krieges nach mehr als einem Jahr. Momentan hat man den Eindruck, wenn man durch europäische Hauptstädte reist, dass diese Dringlichkeit, dieses Gefühl der Dringlichkeit verloren gegangen ist. gegangen ist.
Dass es ein Stück zurückgegangen ist nach über einem Jahr. Im Moment hat man vor allem
eine neue Definition von Führung in Deutschland.
Ja, aber die Frage
nämlich klingt mal, Führung heißt nämlich bremsen, bremsen, bremsen. Mhm. Wenn ich das ironisch sagen darf.
Im Moment hört man viel Kritik an Deutschland in der EU, weil es, wenn es um diesen Verbrenner geht, also die Frage, wo man sich schon geeinigt hatte, dass eben der Verbrennermotor nicht mehr produziert werden soll. Und jetzt hat die FDP da gestoppt und es ist immer noch nicht klar, wie darauf reagiert werden soll. Herr Bruck, ist das, wie empfinden Sie diesen Streit, dass es da jetzt auf einmal, dass das so im Fokus steht, obwohl es ja eigentlich auch andere Probleme gibt?
Also ich muss vorausschicken, dass ich für die Technologieoffenheit bin und auch die Möglichkeit des Verbrenners unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, die Wissenschaft, die Technik es hinbekommt, dass es CO2-frei ist ab 2035. Daran gibt es Zweifel, aber man soll der Wissenschaft freien Lauf lassen und das darf man nicht verbieten. Aber auf der anderen Seite, dieses jetzt anzugreifen, nachdem man bereits die Einigung zwischen Rat und Parlament hat, ist eigentlich höchst unüblich. Die Bundesregierung ist mit diesem Versuch, das entsprechend hinzubekommen, ein halbes Jahr zu spät. Typischer Fall dafür, dass die Koordination in der Bundesregierung, was Europafrage nicht funktioniert. Das hat auch früher in dem Bereich Mängel gegeben. Aber das ist eine schlichte Katastrophe. Und jetzt sieht es wieder aus, die Deutschen halten es auf. Selbst Länder, die für den Verbrenner waren bei den Verhandlungen, sind jetzt geschockt, dass das große Land mal den Faust auf den Tisch legt und sagt, jetzt müssen wir aber alles wieder umkrempeln. Die Verfahren gelten überhaupt nicht.
Was ist das aber für ein Signal, Frau Hoffmann, dass das jetzt so passiert? Also jetzt unabhängig von den inhaltlichen Diskussionen um den Verbrennern, aber dass man jetzt auf einmal eine Entscheidung wieder zurücknimmt und von einem so wichtigen Land wie Deutschland.
Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die besonders darüber überrascht sind, dass die Deutschen mit allen Mitteln für ihre Automobilindustrie eintreten. Ich glaube, dass das eher ein Klischee ist über Deutschland. Ja, das haben sie schon vorher gemacht und mit anderen Mitteln. Aber jetzt ist es wieder ein Streit aus einer Koalition, der sozusagen auf diese Ebene getragen wird. Was man in Brüssel, glaube ich, mehr kennt, ist, dass die Deutschen sich enthalten, weil sie sich vorher nicht einigen können, die Ressortabstimmung nicht funktioniert und deshalb dann das Abstimmungsverhalten nicht entsprechend ist, also sie nicht präsent sind. Das ist jetzt ein neuer Fall, aber dass es ausgerechnet sich an der Automobilindustrie aufhängt, ich glaube nicht, dass das in Brüssel sehr viele überrascht.
Herr Hofreiter, wie sehen Sie es, wie als Vorsitzender des Europaausschusses, was wirft das für ein Licht auf Deutschland und auch auf den Bundeskanzler?
Also, dass es bei der Automobilindustrie schon oft peinliche Aktionen von Deutschland gab, das stimmt, das ist nicht neu, wenn man daran denkt, wie Merkel auch mal was zurückgeholt hat. Aber zu dem Stadium ist es halt wirklich ein Problem, dass der FDP eingefallen ist, ein halbes Jahr später, dass sie jetzt dann richtig großes Problem hat, weil es nämlich den Gesetzgebungsprozess und den Einigungsprozess auf europäischer Ebene massiv beschädigt, weil nämlich die anderen Länder sagen, wenn das große Deutschland plötzlich einen Kompromiss zurückholt, dann können wir das auch machen. Und man stelle vor, Orbán und Ungarn nutzt es nochmal stärker. Also das beschädigt in dieser schwierigen Zeit einfach die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und dass der Kanzler zu all dem schweigt, ist einfach ein Riesenproblem. Und ich war am Montag erst in Brüssel. Also da ärgern sich manche, auch der Sache wenigen. Aber der Ärger über die Art, wie wir es machen, oder wie Deutschland es gemacht hat, wie der Kanzler es macht, ist halt nochmal viel, viel größer. Und das ist sozusagen in dieser schwierigen Lage für uns halt ein Problem. Und man muss vielleicht eins dazu sagen, noch zur Sache. Es wird ja auch noch falsch dargestellt, was die Regelung der Europäischen Union ist. Nicht die Regelung ist ganz einfach, den Flottengrenzwert auf null zu setzen. Und da steht vom Verbrenner überhaupt nichts in der Regelung drin. Die dürfen einfach kein CO2 ausstoßen. Das heißt, bei uns ist auch noch eine schräge Debatte. Das finden die in Brüssel, kennen sie von uns, aber wie gesagt, das in dieser Zeit, die Verfahren so zu bestätigen,
was beschädigt das sozusagen den Umgang, wie man miteinander umgeht und auch wie Europa sich darstellt. Und wenn man dann sieht, wenn man das in dem Punkt nicht funktioniert, wenn man Putin beeindrucken will, ist das der richtige Weg?
Also Putin interessiert der Verbrenner überhaupt nicht.
Aber aber die Frage, wie stark die EU da ist.
Zweifelsfall.
Ihn interessiert, wie stark die EU auftritt.
Aber und das ist halt sozusagen das Problem. Mhm. Und deswegen ist ein Problem halt nicht nur für die FDP oder oder für die Zerstrittenheit der Regierung, sondern dadurch werden die Probleme und das nicht ausreichende Führen des Kanzlers zu einem Problem Europas. Und damit sozusagen in dieser schwierigen geopolitischen Lage halt zu einem deutlich größeren Problem als wie nur die Autoindustrie.
Okay, wenn wir über diese geopolitische Lage reden, dann, wir haben alle am Anfang der Woche auf den Besuch von Xi Jinping in Moskau geschaut, so ein bisschen von, könnte da vielleicht irgendeine Friedensinitiative draus erwachsen. Frau Kortas, in dieser Gemengelage, wo sehen Sie da die EU und wünschen Sie sich da sozusagen eine stärkere EU auch, um ja, gegen China und an der Seite der USA da mithalten zu können?
Definitiv eine stärkere Stimme. Also wir hatten ja vor wenigen Tagen auch den Besuch des polnischen Premiers an der Uni Heidelberg gesehen, wo eben der polnische Premier die Stärke der Nationalstaaten innerhalb der EU gepriesen hat. Ja, also das ist, ich glaube, dann will sich Polen irgendwo so ein bisschen als Anführer der Länder innerhalb der EU präsentieren, die vielleicht weniger auf die Integration der EU gehen und das als eine starke Stimme stärken. Und ich glaube, wir müssen innerhalb der EU auch diese Debatte führen. Wie soll die Zukunft aussehen? Welche Chancen, welche Möglichkeiten können wir auch der Ukraine geben? Kann das ein Mitgliedstaat werden oder nicht? Und so weiter. Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Debatte, die wir jetzt führen müssen, um antworten zu können auf eben diese Geopolitik, die wir jetzt überall, die wir jetzt sehen. Also zum einen China natürlich. Ich meine, es wäre ein unglaubliches Problem, wenn China jetzt anfangen würde, auch Waffen zu liefern an Russland. Also ich denke, ja, definitiv ist jetzt die Stärke Europas absolut wichtig zu diesem Zeitpunkt. Je schneller, desto besser.
Und dann ist die Frage, wer da die EU vorantreibt, Herr Bruck. Jetzt haben Sie da Zettel rausgesucht mit wichtigen Informationen oder was wollen Sie uns erzählen?
Ja, es war das Stichwort der polnische Ministerpräsident in Heidelberg und die Definition der Rolle der Nationalstaaten. Ich habe heute zufälligerweise etwas in die Hand bekommen. Da hat jemand mal 1968 geschrieben, die Nationalstaaten sind im heutigen Europa anachronistische Gebilde, die ihre Funktion als lebens- und wettbewerbsfähige Einheiten nicht mehr zu erfüllen vermögen.
Das war 68.
Ja, Franz okay. Josef Strauß.
Mhm. Okay.
Und das fand ich dazu passend. Das ist in der Tat heute noch so. Wenn wir in Europa nicht begreifen, dass nur durch die Zusammenwirken ein Mehrwert erschaffen wird, das heißt in der Verteidigungspolitik, bei der Beschaffung der Munition der Fall und auch in anderen Fragen.
Aber wer verhindert ein besseres Zusammenwirken zurzeit?
Ja, das ist der Punkt, dass man hier in Berlin über Führung und Nation redet und nicht mehr über Europa. Das ist in Thinktanks so, das ist in den politischen Parteien so, nicht nur in den Regierungsparteien oder ein Teil der Regierungsparteien. Und wir müssen endlich begreifen, dass in bestimmten Fragen der Mehrwert durch mehr Europa entsteht. Um die entsprechende
Aber wer
Kraft
verhindert
zu
im Moment mehr Europa?
Die Nationalstaaten.
Die Nationalstaaten.
Die Nationalstaaten, wie Herr Hofreiter vorhin richtig gesagt hat, in einem speziellen Fall. Das stimmt leider Gottes so. Und dass wir hier mehr zustande bringen müssen. Wir müssen beispielsweise, das wird heute Abend in Brüssel auch besprochen, die Handelspolitik einbeziehen. Wir müssen eine Handelspolitik betreiben, nicht nur die wirtschaftlichen Interessen wahrnimmt, sondern die auch ein politisches Instrument ist. Wenn ich die Zusammenkunft von Xi und von Putin sehe und die Absichten, die sie gehabt haben, müssen wir doch in anderen Teilen der Welt, sei es in Südamerika, Mercosur, sei es in Afrika, sei es insbesondere im asiatischen Raum, eine sehr viel engere Zusammenarbeit gerade in diesen interessenverknüpfenden Dingen der Handelspolitik zu haben, um ja eine westliche Gegenstrategie auf die Beine zu stellen.
Ja, aber dafür benötigt man auch eine gewisse Einsicht. Also ich kann nur sagen, gestern wurde im polnischen Staatsfernsehen eine Dokumentation gezeigt, eine halbstündige Dokumentation mit dem Titel Zeitenwende. Und es ging dort vor allem um die deutsche Energiepolitik in den vergangenen Jahren. Also man hat massiv Vertrauen verloren in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas. Aber man sieht kein Einlenken. Ich sehe kein Einlenken. Ich sehe keine Entschuldigungen führender Politikerinnen und Politiker, die diese Energiepolitik jahrelang vorangetrieben haben.
Ja, die sagen jetzt alle, wir waren zu naiv und wir lagen falsch. Das wir ist schon die Lüge. Denn es waren auch andere Auffassungen.
Aber wenn Sie sagen,
dass wir es immer die Maßnahme, die eigene Fehlversagen zu verheimlichen.
Wenn wir sagen, es braucht mehr EU, wir haben ja nun schon, das hören wir seit Jahren. Sie haben jetzt 1968 Herrn Strauß zitiert, aber es geht ja nicht voran. Kann es auch sein?
Doch.
Es geht schon voran.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Das sollte man nicht der Europäischen Union und immer vorwerfen, dass es nicht vorangeht. Es geht vielleicht zu langsam und zu mühevoll.
Aber vielleicht ist es auch eine Überforderung für die Bürgerinnen und Bürger.
Ich glaube, für die Bürgerinnen und Bürger nicht. Die Bürgerinnen und Bürger haben in der Regel gar nichts gegen europäische Lösungen, sondern es ist häufig eine Überforderung, man muss sagen, für die nationalen Regierungen. Aber es ist sowohl in der Finanzkrise, wo man viele Fehler gemacht hat, ist einiges vorangegangen. Auch jetzt bei den Sanktionen. Wir haben selbst kaum mitbekommen, im Bundestag eine Anhörung gehabt, wo wir Sanktionsrecht europäisiert haben, was manche gesagt haben, das ist noch vor kurzem gesagt haben, das ist unmöglich. Und plötzlich ging es mit allen Mitgliedstaaten. Also es geht vielleicht uns hier zu langsam und nicht konsistent genug. Aber es läuft trotz alledem immer noch besser, als man denkt. Und deswegen heißt es ja auch in Europa, man sollte nie eine gute Krise verpassen. Nämlich in jeder Krise ist mehr europäisiert worden. Und wenn man an die Finanzkrise denkt, es sind gute Schritte in Richtung Bankenunion gegangen worden. Natürlich ist die Bankenunion noch nicht vollendet. Und man ist
wegen des Einflusses des deutschen Bankenverbändes.
Das stimmt.
Und man ist auch eine deutsche Frage.
An der halben Strecke stehen geblieben. Aber man ist immerhin zur halben Strecke gekommen. Und ich bin mir sicher, in der nächsten Krise, oder ich hoffe sehr, in der nächsten Krise schaffen wir die andere Hälfte der Strecke.
Frau Hoffmann, sehen Sie es ähnlich positiv?
Sind die Schweizer hilfreich?
Ist ja nochmal die Frage, weil es ja schon große Unterschiede gibt, auch in der Wahrnehmung der EU. Und wenn ich jetzt nach Polen schaue oder die Idee der Beitrittsperspektive für die Ukraine. Also kann es sein, dass wir das Projekt auch überfordern?
Das glaube ich nicht. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, nicht richtig, so einem Motiv zu folgen, nachdem die Bürger überfordert sind und deshalb das alles nicht geht. Das sehen wir in unseren Daten und Studien überhaupt nicht. Ja? Also wenn man nach Prinzip und Potenzial der Europäischen Union fragt, dann kriegt man über Jahre hinweg ganz, ganz hohe Zustimmungswerte. Wenn man fragt, wie läuft es zurzeit und wie glaubt ihr, dass es so in der nächsten Zeit laufen wird, dann kippt das Ganze und dann wird es deutlich negativer. Ne? Jetzt kann man sagen, naja, Anspruch und Wirklichkeit, das klafft immer auseinander. Aber wir sehen auch, dass das in den letzten Jahren eher zusammengegangen ist. Also dass die Realität wird immer noch nicht als ideal wahrgenommen, weit davon entfernt, aber sie wird als besser wahrgenommen als zu Zeiten der Eurokrise zum Beispiel, wo dieses Auseinanderklaffen ganz besonders groß war. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, das wahrzunehmen, ja? Mit welcher Geschwindigkeit sehr, sehr weitreichende Politiken mittlerweile auch gemeinsam beschlossen werden. Ich bin da ganz bei Herrn Hofreiter. Ja? Das mag uns vielleicht nicht schnell genug sein. Und es mag nicht schnell genug sein in Anbetracht der Realität und der Gefahren, die dort lauern. Ja? Aber es ist doch schon in vielerlei Hinsicht wirklich auch bemerkenswert. Und ich glaube, das sollte man auch anerkennen. Was ich aber auch sagen möchte, ist, ich finde, da ist der polnische Fall zum Beispiel vielleicht ein ganz interessanter. Ne? Da gibt es ja immer sehr, sehr starke Rhetorik in ganz vielerlei Hinsicht. Und es wird ja auch sehr, sehr kritisch immer auf die EU geschaut und auch sehr, sehr hart rhetorisch mit ihr umgegangen. Aber wenn die Daten, die wir aus Polen zurückgehen, zeigen, dass die polnische Regierung da auch auf einer dünnen Linie läuft, ja? Weil ihre eigenen Leute, die polnische Bevölkerung, sind ausgesprochen proeuropäisch, ja? Und sie können es sich nicht leisten. Selbst in Ungarn. So, jetzt ist immer die Frage, also so die Leute sind ja auch werden ja auch von der Diskussion geleitet und beeinflusst. Und trotzdem bleibt diese sehr, sehr starke proeuropäische Haltung. Und ich finde, das ist auch was die Europäische Union für sich nutzen kann und aktiver nutzen kann, indem sie das auch aktiviert und unterstützt und stärkt.
Ich würde noch mal gerne mal zu dem, oder wollen Sie noch gerne was zu dem?
Nee, definitiv. Und polnische Politik, Innenpolitik wird vor allem mit Wirtschaftsthemen gemacht. Also das ist, was man nach außen hin zeigt, diese Stärke. Ja klar, wir sind ein starker Staat und uns kann keiner was sagen. Aber Polexit wäre in Polen gar kein Thema. Also das ist kein Thema, mit dem man dort Politik machen kann. So wie Sie sagen, die Unterstützung für die EU ist, glaube ich, konstant bei 80% in den vergangenen Jahren. Absolut. Wird nicht nach unten gehen.
Im Gegenteil. Und Sie sind wirtschaftlich stark, weil Sie in der Europäischen Union sind. Und das wird manchmal verdrängt in Polen.
Ich würde gerne noch mal
der Regierung
auf den Bundeskanzler zurückkommen, der gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine, solange es notwendig ist. Auf was müssen wir uns denn da einstellen, Herr Hofreiter?
Das ist halt eine weit offene Frage. Nämlich, wie lange es notwendig ist, das liegt halt auch ganz stark an den westlichen Verbündeten der Ukraine. Nämlich, dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vorher schon mal ausgeführt habe, nämlich, wenn wir die Ukraine jetzt wirklich richtig stark unterstützen würden, und zwar in breitem Umfang, nicht einmal einzelne Waffengattungen herausheben und uns darüber dann zerlegen, was manchmal notwendig ist, weil es sonst von selber nicht passiert.
Jetzt haben wir zwei Länder, die Kampfjets liefern wollen. Wären Sie dann dafür zu sagen, wir müssen da auch andere Länder müssen da mehr liefern? Weil da ist ja für Deutschland schon eine Linie, wo viele sagen, das möchten wir nicht.
Als Deutscher etwas zurückhaltender sein, weil nämlich ausnahmsweise, man kann mal fast sagen, Scholz da Glück hat, weil wir diesmal wirklich nichts haben. Aber natürlich würde es sozusagen der ukrainischen Armee helfen, wenn sie welche bekämen. Das ist doch vollkommen auf der Hand liegend. Aber da wir.
Aber da macht es sich dann Deutschland zu leicht?
Nein, da macht sich Deutschland nicht zu leicht. Da hat Deutschland in dem Fall einfach wirklich Glück, weil wir objektiv nichts Lieferfähiges haben. Während wir sozusagen bei gepanzerten Fahrzeugen, bei Munition und so weiter.
Wenn es welche gäbe, hätte man da kein Problem mit? Weil ich halt
doch,
so
ich glaube, wir hätten sofort wieder die gleiche Debatte.
Ja. Also ich bin immer gespannt, weil die Polen haben ja auch die MiG-29 und einige davon sind aus NVA-Beständen. Also
mal sehen,
wie schnell die Anträge da unterschrieben werden.
Läuft so, dass die deutsche Regierung froh ist, dass die Polen nicht fragen und die Polen froh sind, dass sie nicht fragen müssen.
Es ist schon
eine
polnische Strategie, dass die jetzt zunächst die tschechischen Jets schicken, weil damit dann Deutschland nochmal
in der Spiel. Aber wie gesagt, in dem Fall muss man wirklich sagen, hat der Kanzler Glück. Aber darum geht es gar nicht um dieses Einzelne, sondern es geht darum, die Strategie in meinen Augen muss sein, die Ukraine jetzt so stark zu unterstützen, dass sie relevant Territorium zurückerobern kann, dass sie damit in eine vorteilhafte Verhandlungsposition kommt. Nicht die Strategie von Putin ist offensichtlich, auf Zeit zu spielen und damit den Krieg in die Länge zu ziehen. Und deshalb muss unsere Strategie sein, und ich finde, diese Strategie ist auch nicht ganz so komplex, die Ukraine so zu unterstützen, dass dieses Spielen auf Zeit er sich nicht leisten kann und er deshalb noch in diesem Jahr sich gezwungen sieht, in Verhandlungen zu gehen. Aber dafür müssen wir halt mehr tun.
Und das heißt Produktion ankurbeln. Also die USA und die Europäer können insgesamt 30.000 Artilleriegranaten im Monat herstellen. Die Ukrainer verschießen 5.000 am Tag und das ist wenig. Die halten sich zurück und sparen. Also im Vergleich, die Russen verschießen 20.000 und mehr. Das heißt, wir müssen einfach mehr produzieren. Wir müssen anfangen, mehr zu produzieren, wenn wir das machen wollen, wenn wir die Ukraine unterstützen.
Das ist so.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich die Frage, inwieweit die EU eine Rolle spielen kann in möglichen Verhandlungen, also mögliche Gesprächskanäle, die man ja hat, wenn man das Getreideabkommen sieht, all das.
Den Gefangenenaustausch.
Wir haben jetzt den Haftbefehl gegen Putin vom Internationalen Strafgerichtshof. Da sagt ja jetzt Ungarn, wenn er nach Ungarn kommt, werden wir ihn da nicht festnehmen. Also welches Zeichen ist das und hilft das, Herr Brok? Hilft dieser Haftbefehl oder kann das vielleicht sogar Sachen behindern? Weil Medvedev hat darauf reagiert, hat gesagt, das ist wie eine Kriegserklärung gegen Russland und wenn Deutschland eben Putin festnehmen würde, würde er Raketen auf den Bundestag und das Kanzleramt abfeuern. Wie ernst muss man
diese
das nehmen?
Diese Haltung des Internationalen Gerichtshofs ist es eine sehr positive Frage. Sie macht deutlich, wo kriminelles, völkerrechtswidriges Verhalten vorliegt. Aber es ist keine praktische Frage. Und wenn Putin irgendwo zur Verhandlung erscheinen würde, sollte man das nicht verhindern, aufgrund des Haftbefehls. Ich bin vielmehr der Auffassung, dass wir uns jetzt nicht in einer solchen Diskussion über den Haftbefehl verstricken sollten, sondern darüber entscheiden sollten, was wir vorher besprochen hatten. Mehr Lieferung in vielen Bereichen. Übrigens bin ich nicht der Auffassung, dass die Flugzeuge denn entscheidend sind. Mehr Munition und mehr Raketen.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, alles,
und all
was
diese
wir
Geschichten
geben, hilft.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig in dieser Frage. Aber der Haftbefehl darf nicht Kernpunkt unserer Überlegungen jetzt sein, sondern die konkrete Hilfe für die Ukraine muss unsere Hilfe sein. Aber ich habe vorhin ganz am Anfang schon mal angedeutet, wir müssen immer deutlich sagen, ein Russland, das sich völkerrechtskonform verhält, wird auch wieder anständig behandelt und wird Entwicklungschancen bekommen. Das ist in beiderseitigem Interesse. Das ist kein permanenter Kampf gegen Russland. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass an einem bestimmten Punkt Friedensgespräche stattfinden können.
Wir müssen ja überhaupt diplomatisch sozusagen das eben deutlich machen. Nämlich Russland wird ja auch weiter existieren an der Stelle, wo es ist. Und deswegen muss man das einfach sehr, sehr deutlich machen, dass wir neben der Unterstützungsstrategie auch eine diplomatische Strategie haben.
Aber davon hört man so wenig.
Weil es sozusagen viel weniger strittig ist. Nämlich, was sozusagen.
Aber ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger würden gerne mehr davon mitbekommen. Oder ja. Natürlich muss man Diplomatie,
Immer, dass das einfach Hand in Hand geht und man die Voraussetzungen für die Diplomatie stärken muss. Deswegen sage ich immer, die Behauptung entweder oder ist einfach falsch, sondern da wird von denjenigen, die gegen die Waffenlieferungen sind, wird ein Popanz aufgebaut, um sozusagen zu verschleiern, was sie im Kern anrichten wollen. Im Kern wollen sie die Ukraine dem russischen Aggressor ausliefern und deswegen sagen sie immer, verhandeln statt Waffenlieferung. Aber das ist halt einfach ein Popanz, der da aufgebaut wird. Wir brauchen beides.
Ja, beides. Aber welche Rolle spielt da die EU? Wir haben, wie gesagt, am Anfang schon über China geredet. Wir reden über die USA. Ist eben sehr stark an der Seite der Ukraine. Frau Hofmann, wie würden Sie es denn sehen?
Ich glaube, dass autoritäre Regime die EU nicht verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die, in absehbarer Zeit diese Anspruchshaltung an die EU herantragen sollten. Ich glaube, dass sie sehr wohl verstehen, dass das für sie eine Gelegenheit ist, in einer Art Teile und Herrsche Bewegungen, einzelne Mitgliedstaaten anzusprechen, die vulnerabel sind aus ökonomischen Gründen oder aus anderen Gründen und versuchen, sich in ihr Herz zu bringen. Das haben die Chinesen getan, das haben die Russen in vielerlei Hinsicht getan. Nur zurzeit ist das einfach vorbei. Das geht ja zurzeit nicht. Auf jeden Fall nicht so offen, wie wir das über Jahre gesehen haben. Aber zu erwarten, dass diese Regime die EU als Gebilde ernst nehmen, als Machtfaktor ernst nehmen, ich glaube, das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt zu viel verlangt. Das heißt ja nicht, dass es nicht ein Machtfaktor ist.
Wie sollte dann die EU darauf reagieren, wenn man weiß, wenn Sie sagen, die nehmen die EU nicht ernst und die suchen sich immer die einzelnen Nationalstaaten aus?
Naja, das ist jetzt die Frage, wie man die EU an dieser Stelle definiert. Ja? Also wir schauen ja immer dann sehr stark auf die Institutionen, ja, und sagen, die Repräsentanten der Institutionen. Aber letztlich sind auch die Repräsentanten der Nationalstaaten Vertreter der Europäischen Union und Vertreter der europäischen Politik. Und an der Stelle ist es natürlich besonders im Verantwortungsbereich der auch Regierungschefs der stärksten Länder, das auch ganz klar zu machen. Und ich glaube, das wird ja auch getan. Aber wenn man sich anschaut...
Aber Polen und Ungarn waren immer da ein Problem in den letzten Jahren.
Ja, im Moment bloß noch Ungarn. Und Ungarn ist jetzt nicht das zentrale Land in der Europäischen Union. Deswegen kommt es halt entscheidend darauf an, dass nicht nur die Institutionen klar sind, sondern dass halt die Hauptstädte, gerade die Hauptstädte der großen und mächtigen Länder, eng zusammenarbeiten und der Europäischen Union den Rücken stärken. Das ist das Zentrale. Und die Hauptstädte dürfen keine Alleingänge in den zentralen Fragen machen. Deswegen ist ja auch richtig gewesen, dass Scholz nach China gefahren ist, aber er hätte sich mit Macron und von der Leyen stärker absprechen sollen. Und noch besser wäre es gewesen, wenn Scholz und Macron gemeinsam gefahren wären.
Also das ist dann doch die entscheidende Achse, Herr Brok, oder?
Das ist ein Punkt, den wir in Berlin leider nicht mehr genug diskutieren. Deutschland, Frankreich, das ist ja ein Tiefpunkt, das ist eine Schwäche, die wir haben. Und dass wir, wenn ich das letzte Vorbereitungspapier der SPD für strategische Politik sehe, da taucht von Deutschland, Frankreich als gemeinsame Führungskraft nichts mehr auf. Da führt Deutschland allein. Das halte ich für eine sehr gefährliche Angelegenheit, die da in den Köpfen herumspringt. Also einmal, das ist wichtig. Scholz hätte Macron, was Macron angefragt hatte, mitnehmen müssen. Das wäre die richtige Botschaft gewesen. Aber das ging wegen der deutschen Wirtschaftsdelegation nicht und der Eigeninteresse. Aber der zweite Punkt ist, das ist noch sehr viel umfassender. Wenn die einzelnen Regierungschefs mal mit Putin telefonieren oder sonst auf diplomatischen Kanäle gesprochen wird, dann muss man nationale Eitelkeiten zurückzustellen. Jeder macht nur ein einziges Gespräch, können wir nicht mal das, ist das nicht ein Weg? Es muss klar sein, in jedem dieser Gespräche, man spricht auch für Europa mit auf einer gemeinsamen Strategie. Das muss völlig klar sein. Und das will die Bevölkerung auch sehr viel
aber
mehr.
Wenn ich Frau Hoffmann richtig verstanden habe, hat sie gesagt, die EU ist viel zu kompliziert für jemand wie Putin. Und die Machtfrage
versteht Putin. Mhm. Der hat kapiert, was er nicht geglaubt hat, dass diese Europäische Union in der Lage ist, die Sanktionspakete zu machen. Mhm. Sie sieht jetzt, dass man bei der Munition etwas macht, dass man auch in anderen Fragen zusammengehalten hat. Wenn man kapiert, dass diese Europäische Union die Dinge zusammenhält, um handlungsfähig zu sein, ist das, glaube ich, eine außerordentlich wichtige Botschaft. Deswegen ist es einer seiner Hauptziele, nicht nur seit diesem Krieg, diese Europäische Union auseinanderzuhauen, weil dann nämlich Deutschland und Frankreich sind alle manipulierbar für ihn allein, aber gemeinsam sind wir nicht manipulierbar. Und er begreift jetzt langsam, und dafür müssen wir mehr tun, dass es nicht ohne diese Gemeinsamkeit geht, in Europa, um auch deutsche Interessen wahrzunehmen. Deutsche Interessen werden nicht mehr allein wahrgenommen, sondern sie können wirksam nur über Europa wahrgenommen werden. Dasselbe gilt für Frankreich
oder
Spanien.
Sieht man ja bei dem Verbrenner ein bisschen schwieriger, aber.
Ja. Wir waren ja gerade beim Thema Verhandlungen. Ja. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, als könnten europäische Staatschefs den Krieg irgendwie hier beenden mit Verhandlungen für die Ukraine. Man muss ganz klar sagen, die Ukraine ist gerade nicht bereit, Verhandlungen zu führen. Es gibt niemanden innerhalb der ukrainischen Führung, der das sagen würde, auf irgendeine Art und Weise, weil das für die Ukraine in diesem Moment schädlich wäre. Das würde die Position der Ukraine jetzt sehr, sehr stark schwächen. Russland würde wahrscheinlich seine Aggression noch mal verstärken, wenn die Ukraine jetzt anfangen würde, irgendwas zu verhandeln. Denn, also um ehrlich zu sein, wenn der Krieg jetzt eingefroren würde, dann würde es in 5 Jahren noch mal losgehen oder in 3. So, das ist jetzt nicht auf dem Tisch und da können so viele Staatschefs, wie sie wollen, anrufen bei Putin. Es wird nicht passieren.
Putin hat vor 3 oder 4 Tagen gesagt, Verhandlungen führt er nur mit der Voraussetzung, dass die Ukraine die bisher eroberten Gebiete schon als Teil Russlands anerkennt. Mhm. Und damit kann keine Verhandlung stattfinden. Das heißt, die Verhandlungsbedingung ist eine Verhinderung von Verhandlungen. Man sollte man hier im Westen auch mal wahrnehmen, dass das die Strategie
ist. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass wir uns auf einen sehr, sehr langen Krieg ja letztendlich einstellen müssen.
Das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das müssen wir nicht automatisch, wenn wir dafür sorgen, dass die Ukraine in diesem Sommer relevant Territorium zurückerobern kann. Mhm. Dann eben nicht. Wenn wir das nicht tun, dann können wir uns auf einen sehr langen Krieg einstellen. Deswegen finde ich ja das so irre, dass die Leute, die sagen, sie sind gegen Waffenlieferung oder gegen zu starke Waffenlieferung, gleichzeitig sagen, sie wollen den Krieg beenden. Nein, sie erreichen das glatte Gegenteil. Sie verlängern damit den Krieg, weil nämlich die Ukraine auf keinen Fall bereit sein wird, solange sie nicht relevante Territorien zurückerobert. Und sie kann sich auch gar nicht leisten, den Krieg aufzugeben. Und selbst wenn die ukrainische Führung aufgeben würde, würde die Bevölkerung weiterkämpfen. Da merkt man einfach, dass die Leute, die das immer behaupten, überhaupt nicht die Bevölkerung verstehen. Am Anfang des Krieges haben die Leute mit Molotow-Cocktails geübt, als sie sozusagen noch keine andere, also die Menschen in der Ukraine. Deswegen muss man sich einfach darüber im Klaren sein, wie lange der Krieg dauert, hängt ganz stark davon ab, wie viel wir zur Unterstützung der Ukraine tun. Und je mehr wir tun, desto kürzer wird er.
Und da schaut man aber auch sehr auf die USA natürlich und nicht nur auf die EU,
das
oder?
Ist wahr,
und
da finden ja auch bald Wahlen statt. Nee, aber ich stimme Ihnen komplett zu, weil man auch die Situation um Bachmut ja seit einem Dreivierteljahr beobachtet. Und die Ukrainer wirklich in der schwächeren Position sind, wenn man sich anguckt, mit was die kämpfen. Und trotzdem fällt diese Stadt nicht. Es wird dort weitergekämpft und die Stadt fällt nicht. Und die Ukraine, heißt es, wird jetzt bald eine Gegenoffensive wieder starten. Also es ist tatsächlich so wie Sie sagen, der Krieg kann lang dauern, aber wenn die Ukraine etwas mehr Unterstützung bekommt, dann kann es sein, dass sie wieder ein Momentum bekommt und weitere Gebiete zurückerobern kann.
Mhm. Frau Hoffmann, was denken Sie, da Sie all die Daten ja immer auch erheben und nachfragen, gibt es Zeichen dafür, dass diese Unterstützung eben für die Ukraine, wie der Kanzler sagt, solange es notwendig ist, haben Sie den Eindruck, dass das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern so ist?
Also zurzeit sehen wir kein Einbrechen der Unterstützung, wie ich gesagt habe.
Ja.
Sie hat sich auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert und man muss davon ausgehen, dass sie auf diesem Niveau bleibt. wenn wir in dieser Situation weiter vorangehen, wie sie jetzt ist, die schrecklich, aber auch irgendwo stabil ist. Ja? Man kann nie sagen,
wenn es ist auch unabhängig von der Zahl der Flüchtlinge, die kommen.
Welcher Faktor da was beeinflusst, das ist irgendwie schwierig zu sagen. Ja? Aber im Augenblick und auch im vergangenen Jahr hat es da keinen nennenswerten Einbruch gegeben. Ich glaube, dass es ein sehr starkes Verständnis dafür gibt, was für eine sehr bedrohliche Situation es gibt, weil wir nicht nur diese starke Unterstützung sehen, sondern wir sehen auch ein sehr, sehr hohes Level an Angst und Unsicherheit, ne? Wenn wir das messen. Aber das Interessante ist, dass diese Gruppen, die besonders unter Stress stehen zurzeit, trotzdem diese sehr starken, die Ukraine in ihrem Bemühen sehr, sehr stark unterstützen. Das ist einfach für mich ein Zeichen dafür, dass viele Leute verstehen, wie gefährlich die Situation ist und dass dringend was passieren muss, dass Nichtstun zurzeit einfach auch keine Lösung ist.
Okay, vielen Dank, Herr Brok, Frau Hoffmann, Frau Kortas und Herr Hofreiter sind am Ende dieser Diskussion, aber sicherlich nicht der letzten Phoenix-Runde zum Thema Krieg in der Ukraine. Das war's über den EU-Gipfel, der noch weitergeht. Machen Sie es gut, schönen Abend noch. Tschüss.